SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Live aus dem Studio Bern mit diesen Themen. Der Bundesrat bleibt dabei, er will EU-Staaten weiterhin mit 1,3 Milliarden Franken unterstützen. Kim Baiji, der nordkoreanische Machthaber beim chinesischen Staatspräsidenten. Wer ist da auf wen zugegangen und warum? Der US-Online-Händler Amazon kommt so richtig in die Schweiz, dank der Schweizerischen Post. Ist das nun gut oder ist das schlecht? Und um 13 Uhr, 100 Jahre Suva, eine Erfolgsgeschichte. Doch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt muss flexibel bleiben, denn die Arbeitswelt verändert sich. Unser Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Der Bundesrat hält an der sogenannten Kohäsionsmilliarde fest. Er will ärmere EU-Länder während 10 Jahren mit 1,3 Milliarden Franken unterstützen. Heute hat der Bundesrat die Vernehmlassung gestartet zu diesem politisch höchst umstrittenen Vorhaben. Aus dem Bundeshaus berichtet Dominik Meyer.
Den größten Teil der 1,3 Milliarden Franken will der Bundesrat in den osteuropäischen EU-Staaten ausgeben, zum Beispiel für Projekte in der Berufsbildung. Ein kleinerer Teil aber, 200 Millionen Franken, soll auch in andere Staaten fließen, und zwar in Projekte rund um die Migration, in Griechenland oder Italien etwa, sprich in Staaten, die von der Migration aus Afrika und Asien besonders stark betroffen sind. Geld auch für Staaten außerhalb Osteuropas. Damit wählt der Bundesrat einen neuen Weg. Das erste Hilfsprogramm, die erste Kohäsionsmilliarde, war ausschließlich in den Osten geflossen. Dieses Programm war letztes Jahr ausgelaufen. Die Kohäsionsmilliarde ist politisch höchst umstritten. Sie ist zum Spielball geworden zwischen Bern und Brüssel in europapolitisch angespannten Zeiten. Die EU erwartet die Zahlung. Für sie ist es eine Gegenleistung für den Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt. In der Schweiz hingegen ist der Widerstand gross. Die SVP lehnt die Kohäsionsmilliarde rundweg ab und FDP und CVP knüpfen sie an Bedingungen. Konkret erwarten sie zuerst Fortschritte in den Verhandlungen rund um ein Rahmenabkommen mit der EU und eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Bern und Brüssel. Diese sind angespannt. Spätestens seit im Dezember die EU die Schweizer Börsenregulierung nur für ein Jahr als gleichwertig anerkannt hatte. Der Bundesrat selbst hatte angesichts des Börsenstreits im Dezember angekündigt, er behalte sich vor, die Arbeiten an der Kohäsionsmilliarde zu stoppen. Heute aber macht er einen Schritt auf die Zahlung zu. Er begründet dies in einer Medienmitteilung mit Zitat «angestrebten Fortschritten rund um das Rahmenabkommen». An seinem Vorbehalt aber hält der Bundesrat fest, seinen definitiven Entscheid macht er weiterhin abhängig von den Entwicklungen in der Beziehung Schweiz-EU, insbesondere beim Streit um die Börse. Ohnehin ist der Bundesrat angewiesen auf innenpolitische Rückendeckung, denn abschließend entscheiden über eine neue Kohäsionsmilliarde wird das Parlament.
Das war Dominik Meyer. Nun Nachrichten kompakt mit Sabrina Meyer.
Die Franchisen der Krankenkassen sollen künftig regelmäßiger den Kosten im Gesundheitswesen angepasst werden. Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament dazu einen Vorschlag. Mit den Franchisen beteiligen sich die Krankenkassenversicherten über die Prämie hinaus an den Gesundheitskosten, die sie selber verursachen. Die Höhe ist im Voraus wählbar. Mindestens beträgt sie 300 Franken pro Jahr. Diese Mindestfranchise soll künftig in einem Verhältnis von 1:12 zu den durchschnittlichen Gesundheitskosten pro Person liegen. Steigen die Kosten stärker, sollen alle Franchisen von Erwachsenen um 50 Franken angehoben werden. Der Bundesrat glaubt, dass dies im Jahr 2020 erstmals nötig wird. Der Bundesrat will strengere Regeln für Risikosportarten wie Hochtouren, Riverrafting oder Bungee-Jumping. Unternehmen und Personen, die solche Freizeitaktivitäten anbieten, sollen in Zukunft in der Regel eine Bewilligung haben müssen. Der Bundesrat hat die Totalrevision der entsprechenden Verordnung in die Vernehmlassung geschickt. Die wichtigste Neuerung betrifft die Frage, wer als gewerbsmäßiger Anbieter gilt. Neu soll ein Anbieter ab dem ersten Franken Umsatz als gewerbsmäßig gelten. Die Südostbahn SOB will zwischen Weddenswil und Einsiedeln selbstfahrende Passagierzüge einsetzen. Der Versuch sei für 2021 geplant, bestätigte eine Sprecherin der SOB einen Bericht der Zürichsee-Zeitung. Die Strecke zwischen Weddenswil am Zürichsee und Einsiedeln sei wegen ihrem starken Gefälle und zahlreichen Kurven für den Test besonders geeignet. So könnten die Züge unter extremen Bedingungen getestet werden. Selbstfahrend heißt dabei aber nicht führerlos. Im Führerstand wird weiterhin ein Lokführer sitzen, die Systeme überwachen und bei Bedarf eingreifen. Bevor dieser Versuch durchgeführt wird, testet die Südostbahn die selbstfahrenden Züge auf gesperrten Gleisen im Toggenburg ohne Passagiere. Weniger Lärm und mehr Sicherheit. Mit diesem Argument hat Basel-Stadt in einem Quartier Tempo 30 eingeführt. Das Bundesgericht stützt nun diese Pläne und weist eine Beschwerde des Automobilclubs Schweiz ab. An der betroffenen Seevogelstraße steht ein Primarschulhaus. Mehrere Eltern verlangen seit Jahren eine Verlangsamung des Verkehrs von Tempo 50 auf Tempo 30. In Olten brennt die Holzbrücke. Auf Videos sind Flammen unterhalb der Brücke zu sehen. Weitere Informationen zum Brand liegen derzeit noch nicht vor. Die Brücke führt über die Aare und bietet Fußgängern und Velofahrern einen direkten Zugang zur Olterner Altstadt. Die Holzbrücke wird erstmals 1295 erwähnt. Sie brannte im Laufe der Jahrhunderte mehrmals ab oder wurde von Hochwasser weggerissen. Die heutige Brücke stammt aus dem Jahre 1803. Burmas bisheriger Parlamentspräsident Win Myer ist zum neuen Staatspräsidenten gewählt worden. Er gilt als Vertrauter von Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Der 66-jährige Anwalt saß mehrere Jahre im Gefängnis. Er hatte sich an Protesten gegen die Militärdiktatur beteiligt. Nach dem Wahlsieg seiner Partei 2016 wurde er zum Parlamentspräsidenten gewählt. Sein Vorgänger im höchsten Amt des Staates war vor einer Woche überraschend zurückgetreten, aus gesundheitlichen Gründen. In den österreichischen Alpen ist ein vollbesetzter Reisebus verunglückt. 25 bis 30 Menschen seien verletzt worden, das berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA. Der Unfall ereignete sich am Pass Gschütt im Bundesland Oberösterreich bei heftigem Schneetreiben. Der Unglücksort liege nahe der Grenze zum Bundesland Salzburg auf 700 Metern Höhe. Laut der Kronenzeitung saßen im Bus südkoreanische Touristen. Eine oder zwei Personen seien schwer verletzt worden, meldet das Rote Kreuz. Das Wetter. Heute Nachmittag und am Abend breitet sich der Regen immer mehr aus. Im Süden scheint zuerst die Sonne, dann ziehen Wolken auf. Morgen fällt zu Beginn noch gebietsweise Regen oder ab 900 Metern Schnee. Dann wird es freundlicher. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 8 und 14 Grad.
Also doch, es war doch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un, der überraschend in China zu Besuch war. Das ist inzwischen bestätigt. Es war offenbar das erste Mal seit seinem Amtsantritt als Führer 2011, dass Kim sein Land verlassen und China besucht hatte. Volker Stanzl war deutscher Botschafter in China und Japan und forscht heute über Asien. Ich fragte ihn, wer war da eigentlich auf wen zugegangen, damit es dieses Treffen gab? China auf Nordkorea oder umgekehrt?
Das ist in der Tat ein Rätsel, über das wir uns alle jetzt schön den Kopf zerbrechen können. Beide Seiten haben ein Interesse daran, diese Gespräche zu führen. China ganz klar deshalb, weil es die Gefahr sieht, von den Gesprächen zwischen Trump und Kim ausgeschlossen zu sein, den Einfluss, der ihm sehr wichtig ist, auf Nordkorea zu verlieren. Und da ist es gut, die Message nach Washington zu schicken. Also denkt dran, wir können auch mit Kim. Und aus Kims Sicht macht Sinn, nach den USA die Nachricht zu schicken. Guck, wir haben auch Alternativen zu den Gesprächen mit euch. Das sind die Chinesen. Denn für Kim ist die Gefahr natürlich auch groß, abhängig von dem Erfolg, den Trump, den die Amerikaner ihm geben werden, zu sein.
Also wenn wir die Perspektive, die chinesische Perspektive nehmen, dann hat China jetzt das Heft wieder ein bisschen besser in der Hand.
China ist wieder im Spiel. Und das ist im chinesischen Interesse. Und im Kims Interesse ist es zu zeigen, wir können jederzeit auch mit den Chinesen statt mit den Amerikanern reden.
Also ist die Position von Kim im Moment ziemlich stark?
Wenn wir mal annehmen, das Ganze ging von Kim aus, dann ist seine Position nicht nur gestärkt, sondern es hat sich erneut gezeigt, dass er ein äußerst kluger Taktiker ist, der sehr, sehr gut seine Gegner, seine Widerparts einschätzen kann. Und zwar sowohl die Chinesen wie auch die Südkoreaner und die Amerikaner.
Im Mai soll es nun zu diesen Gesprächen kommen zwischen Kim und Südkorea, aber auch zwischen Kim und den USA, Präsident Trump, bilateral. Was haben jetzt die Chinesen für Erwartungen an diese Gespräche? Was haben sie Kim ins Aufgabenbüchlein geschrieben?
Ja, die Chinesen müssen eigentlich erwarten, dass es keine allzu schnellen, allzu großen Fortschritte bei diesen Gesprächen gibt. Denn für die Chinesen ist diese Abhängigkeit Nordkoreas von China, wie wir sie im Moment haben, wirtschaftliche und politische Abhängigkeit, ein nicht allzu schlechter Zustand. Der ist für sie wichtiger als die Gefahr, die von Nordkorea durch seine atomare Bewaffnung möglicherweise ausgeht. Sie werden Kim also wohl gesagt haben, lass dich nicht über den Tisch ziehen. Versuch gleichzeitig die Denuklearisierung von Nordkorea zu vereinbaren mit einem Rückzug der amerikanischen Truppen aus Südkorea. Wenn das ein langer Prozess wird, ist es gut und dann stehen wir hinter dir.
Kim sagte ja auch, er wolle die koreanische Halbinsel entnuklearisieren. Ist das glaubwürdig?
Ich denke, ein guter Taktiker, wie er ja offenbar zu sein scheint, der lässt derartige Ziele erstmal völlig offen.
Wie wichtig ist eigentlich der Aspekt der Rückversicherung? Also diese Gespräche mit Trump, die sind ja sehr schlecht vorbereitet, wenn überhaupt, könnten also auch sehr gut scheitern. Wie wichtig ist es da eben China auf seiner Seite zu wissen?
Also die Gespräche sind von der Seite Kims sicher sehr, sehr gut vorbereitet. Bei den Amerikanern muss man da Zweifel haben, denn sie haben ja alles über den Haufen geworfen, was bisher in der UNO und anderswo beredet worden ist, also in den 6-Parteien-Gesprächen, um das zu verwirklichen, wozu die UNO, die IAEO in Nordkorea aufgefordert hat. Die haben gegen den Nichtverbreitungsvertrag verstoßen, als sie ihre Rüstung begonnen und fortgeführt haben. Und das muss erstmal vom Tisch sein, bevor man über Friedensvertrag und Ähnliches reden kann.
Kim war 3 Tage lang bei Xi Jinping in Peking. Die Gespräche, die seien freimütig und freundschaftlich gewesen, heißt es. Sie, Volker Stanzl, Sie waren lange Zeit Diplomat. Was heißt das übersetzt?
Also in diesem Fall mussten beide Seiten mit dem Erfolg nach Hause gehen. Es sei denn, es hätte einen wirklich großen Knall gegeben, davon hätte niemand was gehabt. Das heißt, wie wir auch von den Bildern sehen, muss dieser Besuch als Erfolg dargestellt werden. Und die Sprache, die Sie eben zitiert haben, unterstreicht das nur noch. Kim muss zu Hause und auch in den USA zeigen können, ich verstehe mich prima mit den Chinesen. Die Chinesen müssen auch den USA zeigen können. Guck, Kim kann sich auf uns verlassen und ihr müsst mit uns rechnen.
Das sagt Volker Stanzl. Er war unter anderem deutscher Botschafter in China. Blick auf die Uhr, 12.43 Uhr. Hier gleich nach einer Operation gerade wieder heim statt im Spital bleiben. Das funktioniert gar nicht so schlecht, vor allem finanziell, zeigen jetzt Zahlen aus Luzern. Und weiter im Rendezvous. Der Konkurrenzkampf für Schweizer Online-Shops wird härter. Schuld daran unter anderem die Post. Zulassungsstopp für Ärzte versus Personenfreizügigkeit. Was gewichtet das Bundesverwaltungsgericht höher? Und Mazedonien baut sich seinen Rechtsstaat. Herkules und Sisyphos bauen ganz vorne mit. Einen Meniskus oder einen Leistenbruch operieren kostet 2- bis 3-mal so viel, wenn die Patienten im Spital bleiben. Deshalb hat im Kanton Luzern bei diesen und 10 weiteren Operationen beschlossen, sie nach Möglichkeit ambulant zu machen. Der Kanton Luzern hat als erster in der Schweiz diese Ambulant-Vor-Stationär-Liste eingeführt. Und es hat sich gelohnt. Luzern hat in einem halben Jahr 1,5 Millionen Franken gespart. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Aufenthalte im Spital sind teuer. Sie sollen nur noch bezahlt werden, wenn sie aus medizinischen Gründen nötig sind. Das ist die Idee hinter der Ambulant-Vor-Stationär-Liste. Seit ihrer Einführung sei die Anzahl der stationären Behandlungen um rund 1/4 zurückgegangen, sagt der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf. Damit sei das Ziel der Liste weitgehend erreicht worden.
Ich bin eher positiv überrascht, dass wir das wirklich erreicht haben in diesem halben Jahr. Also Einsparung von 1,5 Millionen Franken für den Kanton Luzern. Die Qualität und die Sicherheit konnten wir halten. Es gab eine Verlagerung vom stationären zum ambulanten Bereich.
Allerdings, nicht alle 12 Operationen, die Luzern auf die Liste gesetzt hat, konnten gleich häufig ambulant durchgeführt werden. Starke Rückgänge der Spitalaufenthalte verzeichnete man insbesondere bei Herzkatheteruntersuchungen, bei Leistenbrüchen und bei Krampfadern. Der Kanton hat eine Kontrollstelle aufgebaut, die bei allen Eingriffen der Liste überprüft, ob ein Spitalaufenthalt notwendig ist oder nicht. Die Befürchtung, dass es deshalb zu vielen Streitfällen kommen könnte, habe sich nicht bewahrheitet, sagt Aldo Kramis, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern.
Es wurde von Anfang an auch so festgehalten, dass wir da mitreden und die wirklich jeden Einzelfall gemeinsam zwischen den Spitälern mit den ambulant tätigen Ärzten und mit der Regierung individuell anschauen würden. Und bis jetzt ist uns nichts bekannt geworden, dass es zu Schwierigkeiten gekommen ist.
Allerdings sei es für die Ärzte jetzt noch zu früh, die Wirkung der Liste abschließend zu beurteilen. Der Kanton war mit ihr vorgeprescht. Andere Kantone wie Zug, Aargau, Wallis und Zürich haben inzwischen nachgezogen. Auch der Bund hat auf Anfang kommenden Jahres eine Ambulant-vor-Stationär-Liste beschlossen, die schweizweit gelten wird. Auf dieser sind aber nicht wie in Luzern 12, sondern nur 6 Eingriffe. Die ersten Erfahrungen aus Luzern änderten daran noch nichts, sagt Jonas Montani vom Bundesamt für Gesundheit.
Die vom Kanton Luzern präsentierten Ergebnisse sind auch für uns positiv. Sie bestätigen eigentlich unsere Strategie, einfache ambulante Eingriffe zu fördern. Ob es eine Erweiterung dieser ambulant durchzuführenden Eingriffe geben wird, das wird dann nach einer eingehenden Evaluation entschieden.
In Luzern hätte man bevorzugt, wenn in der ganzen Schweiz die gleiche Liste gelten würde. Trotzdem werde der Kanton nun mit der eigenen, größeren Liste weiterfahren.
Wer etwas online im Ausland bestellt, bei Amazon zum Beispiel, kennt das Problem. Das Produkt ist günstiger als in der Schweiz, man bezahlt artig, doch bei der Auslieferung kommt dann die böse Überraschung. Man hat noch die Zollgebühren und Mehrwertsteuer zu bezahlen und die machen die Einsparung oft gerade wieder wett. Doch das wird jetzt anders. Die Post und der US-Online-Händler Amazon haben eine Vereinbarung getroffen, Zollgebühren und Mehrwertsteuer direkt abzurechnen. Amazon kann also einfacher den Schweizer Markt beliefern, ausgerechnet mit Hilfe der staatsnahen Post. Das wirft Fragen auf, die wir klären wollen. Matthias Heim bei mir im Studio. Damit bringt die Post Dynamik in den Schweizer Onlinehandel. Aber ist das nicht problematisch? Allein eben, weil die Post staatsnah ist.
Ja, das mag auf den ersten Blick tatsächlich da und dort für Stirnrunzeln sorgen. Aber in der Schweiz herrscht bei der Paketzustellung ein freier Markt. Das ist seit 2004 so, seit der vollständigen Liberalisierung des Paketmarktes. Und wenn die Post nun also Amazon ein Gesamtpaket anbietet, das die Verzollung, eben die Abrechnung der Mehrwertsteuer und die Spedition der Pakete beinhaltet, dann tut sie das als einer von vielen Anbietern derzeit. Oliver Flühler, Mediensprecher bei der Post, hat es mir heute so gesagt.
Wenn es die Schweizerische Post nicht macht, macht es mit großer Freude die Konkurrenz, sei das die Deutsche Post in der Schweiz, die Französische Post oder UPS.
Und ein solches Dienstleistungspaket, das Post jetzt eben Amazon angeboten hat oder eine solche Vereinbarung geschlossen hat, ein solches Dienstleistungspaket hat die Post auch mit anderen ausländischen Onlinehändlern, beispielsweise Zalando.
Und die Post, die macht das, um mehr Geld zu verdienen, nehme ich mal an.
Ganz klar, diese Dienstleistung ist ein Geschäft für die Post. Wie die Vertragsdetails jetzt im Fall von Amazon aussehen, geben die beiden Unternehmen nicht bekannt. Aber die Post rechnet damit, dass der Onlinehandel weiter stark zunimmt. Allein im vergangenen Jahr hat die Post 130 Millionen Pakete transportiert. Noch 2015, also 2 Jahre zuvor, waren es erst 115 Millionen. Und in diesem Tempo soll es jetzt weitergehen. Das ist auch ein Grund, weshalb die Post die bestehenden Paketzentren erweitert hat und jetzt auch gleichzeitig 3 neue Paketzentren baut.
Amazon ist ja ein Gigant, kann jetzt leichter liefern in die Schweiz. Was macht das mit den Schweizer Onlinehändlern? Macht das die kaputt?
Ja, es ist klar, mit Amazon kommt ein Gigant, aber Amazon hat ja bereits bisher in die Schweiz geliefert. Amazon kann das einfach fortan jetzt einfach etwas einfacher tun. Deshalb ist die Branche auch nicht wirklich überrascht über diese Ankündigung. Aber schon heute ist der Schweizer Onlinehandel gross. Ein Kuchen, der übrigens auch wächst. Und das heisst auch, es hat Platz für entsprechend viele Online-Jobs. Aber es wird dann spannend werden, wenn eben der Kuchen nicht mehr grösser wird. Was passiert dann? Und da dürfte es dann unweigerlich zu Zusammenschlüssen kommen. Das hat sich in ersten Tendenzen bereits jetzt abgezeichnet. Mehr noch als den Onlinehandel dürfte Amazon allerdings den stationären Handel treffen, der ja derzeit ohnehin in einem Umbruch ist.
Wechseln wir noch kurz die Perspektive zu den Konsumenten, Konsumentinnen. Also für die ist das Engagement der Post letztlich ein Gewinn. Stichwort Preisdruck.
Ja, davon ist auszugehen. Bei den Elektronikartikeln zeigt sich das geradezu beispielhaft. Da gibt es so viele Online-Shops in der Schweiz, die dazu führen, dass die Preise eben beispielsweise für Kameras oder Fernseher fast nirgends in Europa so tief sind wie bei uns. Und mit Amazon kommt jetzt hinzu, dass da ausländische Produkte zu ausländischen Preisen in die Schweiz kommen. Und das dürfte dazu führen, dass viele Produkte in der Tendenz günstiger werden.
Wirtschaftsredaktor Matthias Heim live im Rendezvous am Mittag. Vielen Dank. Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland oder Italien können nicht einfach in der Schweiz eine Praxis eröffnen. Seit 2013 gilt in den meisten Kantonen ein Zulassungsstopp für ausländische Ärzte. Doch ist das zulässig? Denn eigentlich gilt die Personenfreizügigkeit ja auch für Ärzte. Heute ist das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss gekommen, der Zulassungsstopp ist zwar unschön, aber vertretbar. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Ausgelöst hat den Streit ein französischer Arzt. Er wollte künftig in Genf praktizieren und stellte im Sommer 2013 ein Zulassungsgesuch. Gleichzeitig beschloss der Bund einen dringlichen Zulassungsstopp, weil in Grenzkantonen wie Genf die Zahl der Ärzte in die Höhe geschnellt war. Die Entscheidung war umstritten, zumal das Parlament auch noch eine nationale Ausnahmeregelung beschloss. Sie besagt, dass Ärzte, die seit mindestens 3 Jahren an einer Weiterbildungsstätte in der Schweiz gearbeitet hatten, vom Stopp ausgenommen sind. Die Maßnahme galt zunächst nur bis 2016, wurde aber inzwischen bis 2019 verlängert. Der Kanton Genf verweigerte deshalb dem französischen Arzt das Recht, mit Krankenkassen abzurechnen. Der Arzt ging vor Gericht. Tatsächlich kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass der Zulassungsstopp der Personenfreizügigkeit widerspreche. Allerdings könne die Personenfreizügigkeit eingeschränkt werden, wenn die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit bedroht seien. Und tatsächlich sei in diesem Fall das Motiv gesundheitspolitisch. Es gehe um die Sicherstellung einer bezahlbaren Gesundheitsversorgung. Und was die Bevorzugung einheimischer Mediziner betrifft, laut Bundesverwaltungsgericht ist die Ausnahmeregelung eben keine diskriminierende Maßnahme. Von ihr profitierten nicht nur Schweizer, sondern auch die vielen Mediziner ausländischer Herkunft, die in Schweizer Spitälern ausgebildet würden. Im Kern geht es darum, dass die angehenden Ärztinnen und Ärzte während ihrer Ausbildung in der Schweiz ein Kontaktnetz knüpfen könnten, damit sie später ihre Patientinnen und Patienten bestmöglich behandeln könnten. Und so betrachtet kommt das Gericht zum Schluss, dass das nationale Recht die Personenfreizügigkeit eben doch nicht verletze. Die Klage gegen den Zulassungsstopp wird abgewiesen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist abschließend.
Sascha Buchbinder in den Mittagsinformationen des Schweizer Radios in 7 Minuten 13 Uhr. Jahrelang wurde Mazedonien von nationalistischen Politikern beherrscht, die den Staat regierten, als ob er ihnen persönlich gehörte. Sie schaufelten Geld in ihre eigenen Taschen, bespitzelten Freund und Feind und machten Polizei und Richter zu ihren Handlangen. All das wurde klar, als Abhörbänder der Geheimdienste öffentlich wurden. Seit dem letzten Sommer soll nun eine neue Regierung aus Mazedonien wieder einen Rechtsstaat machen. Doch die Aufgabe ist, gelinde gesagt, groß. Christoph Wüthrich.
Das alte Regime in Mazedonien hat viele Opfer. Toše Košinovski ist eines von ihnen. Mit grauem Haar und besorgtem Blick sitzt er in einem Café in Skopje. Er war Chef des militärischen Geheimdienstes, als er plötzlich in Ungnade fiel.
Nekoliko stranskih službi donosi informaciju o pranju novca.
Ausländische Geheimdienste informierten uns, dass enorme Geldmengen aus Mazedonien, unter anderem in Tschechien, gewaschen wurden. und dass in den Fall Firmen verwickelt sind, die Leuten gehören ganz oben in unsere Regierung, erzählt Koschinowski.
Und dann, als sie es wissen, als sie wissen, dass es in meinen Händen ist, bin ich ihr potenzieller Feind.
Als diese Leute mitbekamen, dass ich von ihren korrupten Geschäften weiß, wurde ich zur Gefahr für sie, sagt der ehemalige Chef des militärischen Geheimdienstes. Zusammen mit mehreren Kollegen sei er unter dem erfundenen Vorwurf der Spionage in Untersuchungshaft gesetzt worden.
Es hat nach und toga početaj totalno politički montirani proces.
Dann begann dieser Schauprozess. Um mich verurteilen zu können, wurde eine ganze Reihe von Gesetzesvorschriften missachtet. Mein Alibi beiseite gewischt, sagt Koschinowski. 13 Monate habe er in einer komplett überbelegten Zelle verbracht, unter miserablen hygienischen Verhältnissen. Sogar seine Medikamente habe man ihm verweigert. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß und hofft jetzt auf einen Freispruch vor dem obersten Gericht. Seit einem Jahr herrscht in Mazedonien ein anderes politisches Klima. Die Regierung der Nationalisten, die Koschinowski zum Spion erklärt hatte, musste die Macht abgeben. Die Bevölkerung hatte genug von Korruption und Wahlfälschungen und davon, dass zehntausende Bürger abgehört wurden. Eine neue Regierung unter dem Sozialdemokraten Zoran Zaev soll das Land wieder zum Rechtsstaat machen. Die alten Machthaber sollen für ihre Taten vor Gericht kommen, ihre Opfer Gerechtigkeit erfahren. Dosche Koschinowski kann aber nicht sicher sein, dass sein Fall jetzt fair beurteilt wird. Das Problem ist, dass im Justizwesen erst wenig Leute ausgewechselt wurden. Weil immer noch die gleichen Figuren in ihren Ämtern sind, kann man kaum Verbesserungen erwarten. Die Bevölkerung will aber schnelle Veränderungen und darum sind viele Leute bereits enttäuscht von der neuen Regierung. Besonders die, die mit ihren monatelangen Protesten einen wichtigen Beitrag zum Regierungswechsel geleistet haben. Das sagt Gordan Georgiev. Er war Vizeparteichef der Sozialdemokraten, der Partei, die jetzt regiert. Inzwischen ist er nicht mehr in der Politik. Auch ich bin unzufrieden, dass es so langsam vorwärts geht mit den Prozessen gegen die alten nationalistischen Machthaber, darunter auch gegen den früheren Regierungschef Nikola Gruevski. Da leisten Leute im Justizapparat klar Widerstand, sagt Georgiev. Saška Cvetkovska ist wohl die bekannteste Investigativjournalistin Mazedoniens. Sie beobachtet scharf, was die neue Regierung im Kampf gegen Korruption und das organisierte Verbrechen unternimmt.
I believe that there is a sincere intention to fight corruption and organized crime.
Ich glaube, dass die ehrliche Absicht da ist, aber es fehlt eine Strategie. Mir gibt zu denken, dass zum Beispiel der Finanzpolizei das Budget gekürzt wurde. Diese wäre wichtig im Kampf gegen die Korruption, sagt Cvetkovska. Eine Gefahr sieht sie darin, dass auch die neue Regierung sich wieder mit Wirtschaftsbossen umgibt.
So this shows an intention to play with these people, to keep them in the play.
Das sind hungrige Player, die von der vorherigen Regierung aus dem Geschäft gedrängt wurden und die jetzt an die Töpfe wollen. Und da sind auch die alten Player, die alles offerieren, um im Geschäft zu bleiben, sagt die Investigativjournalistin. Ähnliche Erwartungen wie die Wirtschaftsbosse haben auch die gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürger. Sie klopfen beim Staat an, weil er der größte Arbeitgeber ist im Land. Mischa Popovic vom Institut für Demokratie sagt, Bürgerinnen und Bürger würden die Regierung dazu drängen, sich gleich zu verhalten wie die alten Machthaber.
The current government has a pressure to actually work pretty much similar as Vomero did.
Leute, die vorher keine Jobs bekamen oder von ihren Arbeitsplätzen verdrängt wurden, erwarten jetzt ihrerseits eine Stelle, sagt Popovic, dessen Regierungsorganisation die Reformen in Mazedonien systematisch beobachtet. Das sei ein großes Problem. Das Verhalten der Bürger zeigt, dass die Korruption tiefe Wurzeln geschlagen hat. Nach 11 Jahren Herrschaft der Nationalisten muss ein ganzes System verändert werden, um wieder einen Rechtsstaat aufzubauen. Die Widerstände sind groß, die Erwartungen noch größer und vielen geht nach einem Jahr schon die Geduld aus.
Und damit wird es 1:1. Die SUVA eine 100-jährige Erfolgsgeschichte. Allerdings, weil sich die Industrie verändert, muss sich auch die SUVA verändern. Gleich im 1. und 4. das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags, heute mit Sabrina Meyer.
Der Bundesrat will die Entwicklung in ärmeren EU-Staaten weiterhin mit einer sogenannten Kohäsionsmilliarde unterstützen. Total schlägt er einen Kredit von 1,3 Milliarden Franken vor. Die Förderung der Berufsbildung soll dabei den Schwerpunkt bilden. Nun eröffnet der Bundesrat dazu eine Vernehmlassung. Ebenfalls in die Vernehmlassung geschickt hat der Bundesrat die Revision einer Verordnung zu Risikosportarten wie Hochtouren, Riverrafting und Bungee-Jumping. Der Bundesrat will strengere Regeln. Unternehmen und Personen, die solche Freizeitaktivitäten anbieten, sollen in Zukunft in der Regel eine Bewilligung haben müssen. Die Südostbahn SOB will zwischen Wädenswil und Einsiedeln selbstfahrende Passagierzüge einsetzen. Der Versuch sei für 2021 geplant, bestätigte eine Sprecherin der SOB einen Bericht der Zürichsee-Zeitung. Die Strecke zwischen Wädenswil am Zürichsee und Einsiedeln sei wegen ihrem starken Gefälle und den zahlreichen Kurven für den Test besonders geeignet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.